Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Pilotin im Zweiten Weltkrieg, Verfasserin einer sogenannten Ehehygieneschrift namens Schrift X, passionierte Tennisspielerin und vor allem Gründerin und Inhaberin eines Firmenimperiums, das die meisten für immer und ewig als Porno-Business brandmarken. Das für alles verbindet sich mit dem Namen Beate Use. Früher löste der Name oder stand er als Synonym für Sexspielzeug und Schundfilme. Inzwischen, so der Klappentext einer neuen Biografie über Beate Use, hat die Frau Kultstatus. Das Buch hat die Journalistin Katrin Rönicke verfasst, die unter anderem den feministischen Lila Podcast auf ihrem eigenen Label Haus 1 betreibt. Frau Rönicke, schönen guten Tag zum Corso-Gespräch.
Guten Tag.
Es gibt schon Bücher über Beate Use, auch einen weitestgehend biografischen Film. Was haben Sie herausgefunden, was ich da noch nicht erfahren konnte?
Ja, wahrscheinlich alles das, was man in der Firmen-PR-Abteilung nicht wollte, das an die Öffentlichkeit dringt. Das ist nämlich eines der großen Probleme bei Beate Use, dass sozusagen nicht nur die Person eine wichtige Rolle spielte, sondern die Person auch immer eine wichtige Rolle für die Firma, die dahinter stand, spielte. Das heißt, eigentlich wurde schon ab den 60er Jahren hart daran gearbeitet, dass sie in einem möglichst perfekten Bild rüberkommt. Und sei das jetzt in den Autobiografien, sei das in den Firmenbroschüren oder auch so etwas wie der Film mit Franka Potente, der ja vom ZDF 2011 gemacht wurde. Also das heißt, da wird einem immer so ein bisschen was vorgespielt. Und was ich herausgefunden habe, ist ja der Mythos, also was hinter dem Mythos liegt sozusagen.
Und was liegt dahinter? Also ich meine, das Erste ist ja schon mal, glaube ich, dass Beate Use und wie sie tatsächlich hieß, hinterher Beate Rothermund, zwei völlig verschiedene Personen waren, oder?
Ob sie völlig verschieden sind, weiß ich auch nicht. Aber fangen wir bei der Schrift X, die Sie gerade in der Anmoderation genannt haben, an. Das wird immer so verkauft, als sei das eine Aufklärungsschrift gewesen, die Beate Use aus lauter Idealismus an Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft habe, um diesen Frauen zu helfen, nicht schwanger zu werden. Was tatsächlich ein sehr drängendes Problem war nach dem Zweiten Weltkrieg. Abtreibung war weitestgehend verboten und eine Schwangerschaft in dieser prekären Lage, wo es kaum Essen gab, wo es wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen gab, war einfach ein Thema. Sie hat als Tochter einer Ärztin, einer der ersten Ärztinnen in Deutschland, war ihre Mutter, viel Wissen gehabt, also einen Wissensvorsprung, wenn man so möchte, und hat das ganz geschickt genutzt, hat eine, ja, diese Schrift X eben geschrieben, wo drauf stand, wie man mit der sogenannten Kalendermethode, also Knaus-Ogino hieß das damals, wie man damit Schwangerschaften verhüten kann, und hat diese eben in Umlauf gebracht. Das klingt erstmal super. Was ich hinterher erst erfahren habe, und zwar bei der Historikerin Sibylle Steinbacher, war, dass viele Frauen sich beschwert haben, dass ein Wucherpreis verlangt wurde, um überhaupt an diese Schrift zu kommen. Und dann war es nicht mehr eine Methode, die wahnsinnig neu war, sondern die war auch schon seit Jahrzehnten bekannt und auch nicht sonderlich sicher.
Aber kommen wir nochmal drauf zurück. Sie sind noch recht jung, Sie sind Feministin. Was hat Sie überhaupt an Beate Use interessiert?
Es war eine Auftragsarbeit, das ist vorneweg. Also ich wurde gefragt, ob ich das machen würde, habe natürlich überlegt, dazu mir den Wikipedia-Eintrag kurz durchgelesen von ihr, weil tatsächlich so viel wusste ich auch nicht. Und dann fand ich spannend, dass sie eben Pilotin war, dass ihre Mutter eine der ersten Ärztinnen war und dann eben diese Entwicklung in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo sie die sogenannte Sexwelle mitbegleitet hat, maßgeblich vor Gericht auch dafür gestritten hat, dass sogenannte Ehehygieneartikel, also Kondome oder auch Sexspielzeuge, dass die überhaupt verkauft werden dürfen, dass überhaupt darüber gesprochen werden kann. Und das finde ich natürlich auch als Feministin schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber auch, dass hier eben eine Frau an der Spitze einer Firma steht, die eines der größten Unternehmen in ganz Deutschland geworden ist.
Und würden Sie sie denn, muss ich Sie jetzt fragen, als Feministin bezeichnen?
Nein, das tatsächlich musste ich dann auch feststellen im Laufe meiner Recherchen, dass sie das wohl dann doch nicht ist. Also selber wahnsinnig emanzipiert. Sie ist schon als Kind auf Schulen gegangen, wo sonst nur Jungen waren, hat sich mit denen gemessen, wurde sehr liberal von den Eltern erzogen und auch dazu erzogen, dass sie das eben machen kann mit 18, 19 Jahren. Pilotin werden, diesen waghalsigen, damals ja noch wirklich waghalsigen Beruf zu ergreifen. Das heißt, sie war emanzipiert. passiert. Aber an der Emanzipation der Frauen an sich lag ihr nicht sonderlich viel. Und das merkt man dann spätestens 1975, als die Pornografie in Deutschland legalisiert wurde. Und sie da ganz einfach auf diesen, ja, rollenden Zug aufgesprungen ist, der ja aber auch viel Geld damit verdient hat, Frauen in einer also dem Mann untergeordneten Rolle darzustellen.
Wie würden Sie sie denn abschließend jetzt charakterisieren? Was bleibt von ihr, also was bleibt auch, ist auch bei Ihnen haften geblieben? Was ist das für eine Person gewesen? Konnten Sie die entmystifizieren mit der Recherche?
Ja, ich glaube, es sind wahnsinnig viele Fragen immer noch ungeklärt. Das hat mich natürlich auch ein bisschen unbefriedigt hinterlassen. Und wir können sie jetzt auch nicht mehr klären. Das Schicksal teile ich mit vielen Deutschen, die auch nicht mehr mit Oma und Opa darüber sprechen können. Zum Beispiel, was für eine Rolle sie im Zweiten Weltkrieg hatten. Also da habe ich selber auch noch viele Fragezeichen. Aber der Eindruck, der bei mir so ein bisschen hinterblieben ist, ist, dass sie eine sehr deutsche Person war. Also ich finde, sie steht für vieles, was typisch deutsch in der Nachkriegszeit war. Nämlich erstens dieses, ich muss darum kämpfen, auf die Beine zu kommen, ich will meine Familie ernähren. Dann betont sie immer wieder, dass sie eben vor allem nie wieder arm werden wollte, dass sie diese Angst hatte, arm zu werden. Das kenne ich tatsächlich auch noch von meinen Großeltern. Das ist immer darum gegangen, Hauptsache du hast Arbeit. Und dass sie dann auch teilweise die Firma vor die Familie gestellt hat oder auch in ihrer Autobiografie gesagt hat, die Firma ist eigentlich die viel dankbarere Familie. Das ist so, ja, ich habe das Gefühl, viele Firmen, die in dieser Zeit aufgestrebt sind, haben den vielleicht ähnlichen Weg gegangen. Und natürlich auch steht sie für all das, was wir in Sachen sexueller Revolution in den 60ern, in den 70ern irgendwie erreicht haben und uns auch erkämpft haben. Also mit all den Abers, die dann übrig bleiben, eine feministische Aktivistin aus der Zeit hat mal gesagt, naja, die Pornografie zum Beispiel ist eigentlich nicht das Beispiel für verendete Emanzipation, sondern gerade für nicht fertiggebrachte Emanzipation. Und auch da ist Beate Uhse eigentlich ja prototypisch dafür.
Sagt Katrin Rönicke, Autorin des Buches Beate Uhse, ein Leben gegen Tabus. Und das Buch ist im Residenzverlag erschienen. Und Beate Uhse, die wäre jetzt im Oktober 100 geworden. Frau Rönicke, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.